Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Der jahrelange Missbrauch von Kindern in der Kleinstadt Lüchte, er wird nach und nach aufgearbeitet, auch juristisch. Heute wird das erste Urteil erwartet, in einem Fall, der aus Sicht von Beobachtern in Sachen Behördenversagen deutschlandweit geradezu seinesgleichen sucht. Wir sprechen gleich mit unserem Landeskorrespondenten. Das Thema Wohnungsnot, verbunden mit bezahlbarem Wohnen, ist nicht nur, aber dafür besonders deutlich in Berlin sichtbar. Wir schildern gleich ein kreatives Beispiel von dort, wie Protest gegen diesen Missstand ausgedrückt wird. Und die Stadt Hannover testet umwelt- und verkehrsfreundlichere Maßnahmen, um Paketlieferungen zu erleichtern. Beispiele von Kindesmissbrauch sind an sich schon ein Thema, die Entsetzen und Wut auslösen. Im Fall der Kleinstadt Lüchte in Nordrhein-Westfalen waren und sind diese Emotionen aber besonders stark ausgeprägt. Das liegt natürlich zum einen an der Schwere der Verbrechen, die dort begangen wurden. Mehr als 40 Kinder wurden über Jahre auf einem Campingplatz sexuell missbraucht. Hinzu kommt aber auch das Ausmaß an Behördenversagen, das das Ganze offensichtlich mit ermöglicht hat. Die juristische Aufarbeitung geht in der Zwischenzeit auf die Zielgerade. Heute wird das erste Urteil erwartet vor dem Landgericht Detmold, wo es verhandelt wird. Moritz Köpper ist unser Landeskorrespondent. Herr Köpper für Nordrhein-Westfalen. Herr Köpper, wer könnte dort heute wofür verurteilt werden?
Ein 49-jähriger Mann aus Stade in Niedersachsen, Heiko V., ist dort angeklagt. Er ist unter anderem wegen Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch und Beihilfe zum sexuellen Missbrauch von Kindern angeklagt. Von 2010 bis 2011, also in einem Zeitraum eines Jahres, soll er mindestens an 4 Webcam-Übertragungen beim Missbrauch von Kindern eben auf diesem Campingplatz in Lüchte teilgenommen haben, teilweise auch zu diesen Gewalttaten angestiftet haben per Live-Chat. So soll er verfolgt haben, wie der sogenannte Haupttäter, wie Andreas V., ein Mädchen schwer sexuell missbraucht hat. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm außerdem vor, 40.000 Dateien besessen zu haben. Es geht dabei um Videos und Bilder, die eben Kinder- und Jugendpornografie zeigen. Kinder vom Campingplatz in Lüchte seien da, aber nicht dabei. Seine Taten seien aber laut Anklage nicht vergleichbar mit den Vorwürfen gegen eben diese beiden Dauercamper aus Lüchte und Steinheim, die sogenannten Haupttäter. Denn im Gegensatz zu diesen beiden Männern war Heiko V. nie selbst auf dem Campingplatz an der Landesgrenze da zu Niedersachsen, wo er eben über 40 Kinder über Jahre hundertfach sexuell missbraucht sein sollen. Daher wurde sein Verfahren auch am zweiten Prozesstag dann abgetrennt, für heute terminiert. Es ist eine ungewohnte Zeit. Erst um 17 Uhr geht es da los. Das liegt nach Angaben des Gerichtes an dem vollen Terminkalender eines Gutachters. Aber da Heiko V. ein Geständnis abgelegt hat und da keine Zeugen gehört werden sollen, hat das Landgericht nur einen Prozesstag angesetzt. Und somit wird erwartet halt, Sie haben es gesagt, dass es heute ein Urteil geben wird. Ich denke, gegen 20, 21 Uhr wird es soweit sein.
Mit welcher Strafe muss Heiko V. rechnen?
Naja, das Strafmaß, welches gefordert wird, das wird sich dann heute zeigen. Wie gesagt, Heiko V. hat bei der Polizei und vor Gericht ein Geständnis abgelegt. Außerdem sagt sein Verteidiger Jan-Henrik Popkes, dass er sich schäme für das, was er getan habe. Und weiter, er hat in der JVA genug Zeit gehabt, sein Tun zu reflektieren. Der Angeklagte hat zuletzt ja als Kraftfahrer gearbeitet, war bei der Freiwilligen Feuerwehr in Stade und nach Bekanntwerden der Vorwürfe ist er dort inzwischen ausgetreten. Aber natürlich wird auf den heutigen Tag, auf das heutige Urteil noch einmal besonders geschaut werden, wird es große Aufmerksamkeit bekommen. Das weiß auch eben sein Verteidiger Jan-Henrik Popkes.
Dieses Verfahren hat einmal sicherlich generalpräventiv eine Abschreckungswirkung, weil man ja sieht, dass der bloße Konsum von Kinderpornografie, ohne den verharmlosen zu wollen, dazu führen kann, dass man in die JVA einrückt, auch als nicht Vorbestrafter.
Doch ob V. dort bleiben muss, das wird sich eben heute zeigen. Er muss wohl mit einer Freiheitsstrafe rechnen, ist die aber nicht länger als 2 Jahre, dann könnte sie auch zur Bewährung ausgesetzt werden.
Die Hauptangeklagten haben Sie schon angesprochen, die beiden Männer. Wie weit ist der Prozess gegen Sie vorangeschritten?
Naja, die ersten Prozesstage sind vorbei. In dem Verfahren gibt es ja dann die 2 weiteren Angeklagten, die sogenannten Haupttäter. Andreas V., 56 Jahre alt, und Mario S., 34. Ihnen wird eben dieser jahrelange, teilweise sehr schwere sexuelle Missbrauch von insgesamt 34 30 Kindern und Jugendlichen vorgeworfen, eben auf dem Campingplatz und in der Wohnung von Mario S. in Steinheim. Der Hauptverdächtige Andreas V., oft auch Adi genannt, ihm werden insgesamt 298 Straftaten vorgeworfen. 23 minderjährige Mädchen sollen sein Opfer geworden sein. Der zweite Hauptverdächtige soll 8 Mädchen und 9 Jungen missbraucht haben. Da spricht die Staatsanwaltschaft insgesamt von 192 Fällen in insgesamt 20 Jahren. Beide sollen diese Gewalttaten auch gefilmt haben. Das Beweismaterial jedenfalls, das ist umfangreich. Es sind 30.000 Fotos, 11.000 Filme eben mit Pornografie gefunden worden. Beide haben auch schon ein Geständnis abgelegt und nun ab Anfang Juli sagen eben die Missbrauchsopfer aus, beziehungsweise versuchen es, denn natürlich, man kann sich das vorstellen, wie schwer das ist.
Und noch kurz zum Stichwort Behördenversagen, das ja über das viel gesprochen wurde und das, bei denen die Politik angekündigt hat, das sozusagen konsequent aufzuarbeiten. Wie ist da der Zwischenstand?
Die politische Aufarbeitung, die meinen Sie, und die ist angelaufen sozusagen. Es steht seit einigen Wochen fest, dass es einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss geben soll im nordrhein-westfälischen Landtag. Der hat sich Ende vergangener Woche konstituiert. Andreas Kussicke von der SPD ist da der Vorsitzende. Und da geht es natürlich schwerpunktmäßig auch vor allem um das Behördenversagen eben auf allen Ebenen, sprich bei den Ämtern, aber eben auch bei der Polizei und letztendlich dann auch bei der Politik.
Vielen Dank. Einschätzungen für diesen Moment von Moritz Köpper, unserem Landeskorrespondenten. Bezahlbares Wohnen ist eines der großen Themen, die seit Monaten die politischen Debatten bestimmen. Berlin steht besonders im Fokus mit besonders heftig steigenden Mieten seit vielen Jahren. Die Landesregierung will deshalb Mietpreise einfrieren. Der Mieterverein in Berlin hat in dieser Woche eigene Ideen vorgestellt, unter anderem eine preisliche Obergrenze. Parallel zu dieser Debatte gibt es aber auch individuelle Überlegungen und Maßnahmen. Eine solche nennt sich Aneignung von oben. Hier haben Künstler ein kleines Penthouse aus Holz auf dem Dach eines Miethauses gebaut. Das Ganze zwar illegal, aber dafür mit einer klaren Botschaft. Manfred Götzke hatte sich angeschaut.
Die Augen noch verschlafen, die langen blonden Haare verwuschelt, schleppt sich Jakob Wirth vom Schlafzimmer in die Küche. Der Weg ist nicht weit, ein knapper Meter. Es ist ein warmer Junimorgen in Berlin-Neukölln, oder besser gesagt über Neukölln. Der Künstler stellt seine Espressokanne auf die Mini-Gaskochplatte. Dann öffnet er die Tür seiner aktuellen Wohnbehausung. 21 Meter über den Dächern Berlins.
Was einem hier so ein bisschen bewusst wird, glaube ich, ist, was auch passieren kann manchmal, wenn man so wirklich weit oben lebt. Weil ich mich hier auch immer, also schon nach 2 Wochen, fühle ich, dass ich so ein bisschen aus dem Alltag immer entrückt bin, wenn ich hier oben bin. Man ist irgendwie, die Straßen liegen so tief unten und ist dann doch irgendwie eine andere Welt hier oben.
Vor 4 Wochen hat der Künstler und Stadtsoziologe mit seinem Kompagnon Alexander Sakharov ein kleines Häuschen auf das Flachdach eines Mietshauses gesetzt. Mitten im durchgentrifizierten Berlin-Neukölln. Aneignung von oben nennen sie ihr Kunstprojekt. Das Haus selbst, Penthouse à la Parasit.
Also es ist ein Haus, was in einem modularen System gebaut ist. Die einzelnen Stücke sind nicht breiter wie 1 Meter. Und dadurch kann man sozusagen durch jede Dachluke, auf jedes Dach, in jede Ecke kommen und innerhalb von 2 bis 3 Stunden aufbauen. Und dadurch hat man halt eine sehr flexible, mobile Struktur, die sich eben ähnlich wie ein Parasit sozusagen andocken kann an unterschiedliche Wirte. Und hier sind wir jetzt eben auf einem Mietshaus in Neukölln.
Das Haus ist komplett aus Holz, 3 Meter lang, 2 Meter breit, Fenster, Tür, Schreibtisch, Küche, Hochmatratze. Alles sehr liebevoll geschreinert von ihm und seinen Künstlerkollegen. Von außen ist es komplett mit Spiegelfolie beschichtet.
Ja, das ist natürlich auch in diesem parasitären Gedanken, dass es sozusagen die Nische besetzt und sucht und sich eben anpasst. Dadurch immer auch die Farbe vom Himmel annimmt oder auch die Häuser natürlich widerspiegelt und auf eine Art und Weise scheinbar verschwindet, obwohl es natürlich trotzdem da ist.
Der Parasit sieht aus wie ein kleines UFO, nur kurz auf dem Mietshausdach gelandet, wie um bald wieder zu verschwinden.
Man sieht es aber halt nur beim zweiten Mal hingucken. Die ganzen NachbarInnen hier in den obersten Stockwerken, die sieht man und ist auch jetzt langsam so ein bisschen im Kontakt.
Wir gehen raus in den Garten. Wirth schenkt mir Kaffee ein, ich laufe damit über die Dächer Neuköllns, während er sich um den Abwasch kümmert. Draußen im improvisierten Badezimmer.
Wie man es halt vielleicht vom Campingurlaub kennt.
Wasser kommt aus einem 10-Liter-Kanister. Daneben steht eine Holzkiste mit ausgeschnittenem Herzchen. Ein Mini-Plumpsklo.
Ja, wir haben hier eine kleine Komposttoilette. Da steht jetzt gerade der Wasserkanister drauf. Und ansonsten muss man sich halt auch parasitär sagen, auch mal ein bisschen gucken, wo ist eine Bar, wo man nochmal aufs Klo geht.
Jakob Wirths Kunstprojekt tangiert viele Fragen, die zurzeit die Debatte um bezahlbares Wohnen in Berlin und in ganz Deutschland bestimmen. Wem gehört der Boden? Wo sind die letzten Freiräume? Letztlich, wem gehört die Stadt?
Also das ist ja schon auch hier diese Logik von diesem Penthouse aller Parasit, sich eben dieser ganzen Verdrängung symbolisch oder auch real zu widersetzen und eben nicht bei steigenden Mieten irgendwie in die Peripherie aufzweichen zu müssen, sondern zu sagen, nee, wir bleiben im Zentrum, wir bleiben da, wo der Diskurs und das Leben stattfindet und steigen sozusagen nochmal aufs Dach.
Habt ihr das juristisch auch mal geklärt?
Klar, wir haben uns juristische Beratung auch geholt. Was uns anbelangt werden könnte, ist Hausfriedensbruch. Aber da wir eben nichts schaden, sagen wir, richten keinen Schaden an, kein Loch im Dach oder was auch immer, schlägt eigentlich Artikel 5 vom Grundgesetz mit der Kunstfreiheit den Artikel sozusagen des Hausfriedensbruchs, weil sozusagen ja auch kein Schaden dadurch entsteht.
Aber der Besitzer seines Wirts hat sich ohnehin noch nicht bei den parasitären Bewohnern gemeldet. Und solange es keine Beschwerden oder eine Räumungsklage gibt, soll der Parasit erstmal hier auf dem Dach bleiben. Die übrigen Hausbewohner grüßen sie im Flur, als wären sie ganz normale neue Nachbarn. Zu anonym, zu schnelllebig das Ganze, erzählt Wirt und nimmt an seinem Kaffee.
Wir können schnell aufbauen, aber auch schnell wieder abbauen und einen anderen Wirt suchen, sagen ein anderes brachliegendes Dach. Und haben jetzt zum Beispiel auch schon per Mail nochmal einen anderen Hinweis bekommen, wo wir vielleicht danach das Haus aufbauen könnten, wenn es jetzt hier doch der Wirt eben zurückkommt, um für Ordnung zu sorgen. Also ob Hausverwaltung oder Polizei.
Der 27-Jährige ist erst seit einem halben Jahr in Berlin. Das Penthouse auf dem Dach ist im Grunde seine erste eigene Wohnung. Die letzten Monate ist er bei Freunden und Bekannten von Couch zu Couch gewechselt.
So glaube ich, wie es ganz vielen geht. Also bei Freunden in WGs über mehrere Monate immer so 2 Wochen da, 2 Wochen da.
Also richtig was gefunden hast du also bis heute nicht quasi?
Doch, jetzt habe ich was gefunden. Seit einer Woche habe ich auch was, wo ich ein bisschen langfristiger bleiben könnte.
Mit dem Penthouse wollen sie jetzt mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, die unter hohen Mieten leiden, keine Wohnung mehr finden oder einfach nicht mehr damit einverstanden sind, wie sich der Berliner Wohnungsmarkt entwickelt. Sie können sich für eine Nacht im Penthouse bewerben.
Man kann für eine Nacht mal so tun, als ob man in einem Penthouse leben würde. Auf einer Ebene, die normalerweise jetzt uns als Normalverdienende oder eher der unteren Schicht normalerweise nicht zur Verfügung steht. Eben dieser Weitblick. Deswegen fordern wir auch Weitblick für alle.
Eine Reportage aus Berlin war das von Manfred Götzke. Dass sich der Straßenverkehr in Deutschland angesichts oft langer Staus, das wiederum verbunden mit Klimaschutz, ändern muss, darüber herrscht weitgehend Einigkeit. Auch die Paketlieferdienste sind da nicht ausgenommen. Die nehmen tatsächlich einen immer größeren Platz im Straßenverkehr ein. Die Stadt Hannover ist jetzt die nächste in Deutschland, die ihre Logistik dahingehend versucht anzupassen. Pakete sollen künftig möglichst emissions- und staufrei geliefert werden. Das Konzept ist nicht komplett neu, aber in Hannover versucht man es weiterzuentwickeln. Dietrich Mohaupt berichtet.
Mit einem eleganten Schwung parkt Björn Schulze sein Elektrolastenfahrrad direkt vor einem Anhänger ein, den ein UPS-LKW vor einigen Minuten in der Elisenstraße in Hannover-Linden abgestellt hat. Nach einem vorgegebenen Plan lädt er Pakete aus dem Anhänger in den Transportcontainer auf seinem Lastenrad um. Dieses sogenannte Mikrodepot enthält alle Pakete, die er im Laufe des Tages zustellen muss.
Befüllt wird es nicht nochmal. Wir befüllen es einmal morgens. Dann habe ich ein gewisses Kontingent drin. Das ja, fahre ich dann mehrmals an, weil halt die Kapazitäten vom Fahrrad natürlich nicht so groß sind wie die vom Hänger. Und dann wird halt sozusagen strukturiert, wie das dann abgefahren wird. Und dann komme ich halt ein, zweimal wieder. Hängt davon ab, wie viele Pakete drin sind, wie viele Stops.
Statt großer Lieferwagen sollen in Linden-Nord also künftig in erster Linie Elektrolastenfahrräder unterwegs sein. Für besonders große Pakete auch mal elektrisch angetriebene Lieferwagen. So fürchterlich neu ist das mit den Elektrofahrrädern eigentlich gar nicht. Verschiedene Logistikunternehmen experimentieren damit schon seit einiger Zeit in deutschen Großstädten. Aber
bei uns ist die Besonderheit, dass wir ein solch großes Pilotprojekt mit mehreren Dienstleistern zusammen durchführen und das Ganze auf freiwilliger Basis machen. Gleichzeitig sind wir frei von Förderungen. Und der dritte Punkt ist, dass wir frei von regulativen Ansätzen sind.
Betont Agathe Kleinschmidt von der Landeshauptstadt Hannover. Man verzichte auf Verbote, wolle stattdessen lieber Anreize für innovative urbane Logistikkonzepte bieten, erklärt die stellvertretende Leiterin des Pilotprojekts. Deshalb sind zum Beispiel insgesamt 20 sogenannte Logistikpunkte im Stadtteil Hannover-Linden geplant. Das sind Parkflächen, die an Wochentagen zu bestimmten Zeiten für die Logistikunternehmen reserviert sind, damit die dort ihre Mikrodepots für die lokale Verteilung der Pakete einrichten können.
Das führt hoffentlich dann dazu, dass tatsächlich eben auch das Parken in zweiter Reihe, genauso wie auf Straßenecken oder auch Gehwegen, verhindert wird. Und da erhoffen wir uns, dass der Verkehrsfluss dann auch entsprechend verbessert wird. Und letztlich kann das auch dazu beitragen, dass die Emissionen dann auch wieder verringert werden.
Auf diesen Effekt setzt auch Rainer Kiel, der für UPS dieses Projekt in Hannover betreut. Gerade in dicht besiedelten Quartieren mit häufig engen Straßen müsse man schnell alternative Logistikkonzepte umsetzen. Vor allem mit Blick auf die drohenden Fahrverbote wegen der zu hohen Schadstoffemissionen.
Wenn ein Fahrzeug in zweiter Reihe ist und der Verkehr gestockt wird, dann entstehen Emissionen, die wesentlich höher sind. Und da können wir ansetzen. Da können wir jetzt sofort Lösungen bieten. Ja, wir können uns noch weitere Gutachten reinholen, wir können noch Arbeitskreise bilden, aber wir können auch machen. Und wir machen jetzt einfach mal.
Die Rechnung dahinter ist ganz einfach, sagt Rainer Kiel.
Also ein Anhänger oder auch ein Raum mit 16 bis 18 Quadratmeter, maximal 20 Quadratmeter, reichen völlig aus, um einen LKW, einen 7,5-Tonner, aus dem Verkehr zu nehmen. Dann würden wir je nach Gebiet zwei Fahrräder auf die Straße bringen und diese beiden Fahrräder ersetzen den LKW.
Auf lange Sicht könne man 80-90% der typischen braunen Firmen-LKW in Hannover durch Fahrräder ersetzen, wenn das Konzept nach Abschluss der Pilotphase weiterentwickelt und auf das gesamte Stadtgebiet ausgedehnt würde. Ideal wären dabei gar nicht unbedingt reservierte Parkflächen für Anhänger der Lieferdienste. Gemeinsam mit den anderen Kurier-, Express- und Paketdiensten, kurz CAP-Diensten, setze man vielmehr auf andere dezentrale Lösungen.
Wir wollen tatsächlich schon Immobilien anmieten oder dass Immobilien zur Verfügung gestellt werden für alle CAP-Dienste, wenn man ein Gesamtpaket schnüren möchte. Es bietet uns dann natürlich auch Planungssicherheit, um intern die Abläufe neu zu strukturieren, um halt die Anschaffung zu tätigen, denn diese Lastenfahrräder sind sehr teuer, noch sehr wartungsintensiv.
Begleitet wird das Pilotprojekt von Wissenschaftlern der Technischen Universität Braunschweig, der Leibniz-Universität Hannover und der Hochschule Hannover. Für letztere versucht Martin auf der Landwehr vor Ort durch Umfragen und Interviews einen Eindruck zu gewinnen, wie die Anwohner das Projekt annehmen, wie sie damit im Alltag umgehen. Auf deren Akzeptanz sei ein solches Konzept angewiesen.
Man kann sich das Ganze ja immer als zweischneidiges Schwert vorstellen, wo einerseits das Funktionieren eines solchen Konzepts natürlich an den Betreibern, an den Zuständigen hängt, das heißt der Stadt Hannover, den CAP-Dienstleistern, andererseits natürlich aber auch an den Betroffenen, in dem Fall die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hannover. Und nur wenn man da die richtige Balance finden kann und dementsprechend halt eine Akzeptanz generieren kann, kann das Ganze auch funktionieren und dauerhaft auch funktionieren.
Erste Reaktionen vor Ort lassen durchaus den Schluss zu, dass die Bewohner in Hannover-Linden sich wohl ganz gut mit der innovativen Paketbelieferung anfreunden können. Man zeigt sich interessiert, berichtet Bastian Linke, der für die Tourenplanung der neuen UPS-Radfahrer zuständig ist.
Klar, unser Zusteller wird häufiger angesprochen von Passanten. Was machst du denn jetzt hier mit dem Fahrrad? Wo ist das Auto? Und das gehört dann dazu. Wir wollen ja auch eine gewisse Neugierde wecken damit, einfach zu sagen, man kann Paketzustellungen auch anders gestalten, als klassisch mit dem Paketauto durch die Gegend zu fahren. Das soll auch schon so bei den Leuten, die hier wohnen, natürlich dann so ein bisschen mit rübergebracht werden.
Zusteller Björn Schulze hat inzwischen alle Pakete für die erste Tour in den Container auf seinem Lastenrad verladen. Er tippt noch ein paar Infos in sein Handgerät und schwingt sich dann gut gelaunt auf den Fahrradsattel. Mit seinem neuen Transportmittel hat er sich schnell angefreundet.
Es ist angenehm. Also man kann leichter parken sicherlich. Man hat mehr Möglichkeiten, das Fahrzeug abzustellen und dann schneller zuzustellen. Also ich finde es super.
Ein umwelt- und verkehrsfreundlicheres Ausliefern von Paketen. Die Stadt Hannover testet Maßnahmen dazu. Das war eine Reportage von Dietrich Mohaupt. Und das war Deutschland heute für den heutigen Mittwoch. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.